Deutschlandfunk, Kultur heute.
Museen und Bibliotheken, das sind Häuser des Wissens und der Kultur. Einen Blick in die internationale Jugendbibliothek München wagen wir in dieser Sendung. Wie ehemalige syrische Geflüchtete zu gefragten Museumsführern wurden, hören wir. Und was zwangsrekrutierte afrikanische Soldaten auf europäischen Schlachtfeldern verloren hatten, erforscht eine Berliner Ausstellung. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Beginnen wir aktuell. Serbien hat den Fund von Sprengstoff an einer Pipeline an der Grenze zu Ungarn gemeldet. Ungarns Regierungschef Orbán sieht darin einen Sabotageplan. Sein politischer Herausforderer bei der kommenden Wahl, Madja, wittert hingegen ein Manöver, einen Wahlkampftrick aus dem Lager von Viktor Orbán. Denn, wie gesagt, kommenden Sonntag wird gewählt. Laszlo Konitzer, literarischer Übersetzer aus dem Ungarischen, ihn habe ich gefragt, spielt im Wahlkampf die Kultur im allerweitesten Sinne überhaupt irgendeine Rolle?
Ob im Wahlkampf die Kultur eine Rolle spielt, insofern schon, als dass auf sie verzichtet wird.
Herr Konitzer, vor 6 Jahren, da wollte Premier Orbán schon Werke von Literaturnobelpreisträger Imre Kertész, den Sie im Übrigen auch übersetzt haben, oder von Peter Esterházy, aus dem Lehrplan streichen zugunsten nationalistischer, aber auch antisemitischer Literatur. Es wurde ein umstrittenes Kunstgesetz 2019 gemacht, 2 Jahre später das LGBTQ-Gesetz, staatliche Museen in zentrale Institutionen überführt, Orbán-treue Kulturfunktionäre eingesetzt. Ich könnte so weitermachen. Ja. Wie restriktiv, wie zentralistisch ist die Kulturpolitik?
Im Grunde genommen wurden außer dem, was Sie jetzt genannt haben, auch sämtliche maßgebliche Medien anverwandelt zugunsten der urbanischen Politik, also die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten entmachtet sozusagen, die Belegschaft ausgewechselt binnen kürzester Zeit und Orbán-Leute oder Favoriten wurden eingesetzt. Das heißt, es ist ein Propaganda-Unternehmen geworden, was früher die öffentlich-rechtlichen Anstalten war. Kertész ist nach wie vor ein wichtiger Autor in Ungarn, seit 10 Jahren tot, aber nur für eine Minderheit.
Gibt es so etwas wie oppositionelle Stimmen, eine Off-Biennale in den Künsten? Also gibt es alternative Stimmen und eine kritische Öffentlichkeit?
Nach meiner Beobachtung in der letzten Zeit doch zunehmend. Es ist eine stille, ruhige, nicht besonders optimistische Gegenöffentlichkeit, um man das so zu sagen, weil man in Ungarn begreiflicherweise immer mit dem Schlimmsten rechnet, das ist politische oder gesellschaftliche Tradition. So etwas wie eine zarte Hoffnung gibt es und dahinter stehen mehr Menschen als je zuvor.
Wie muss ich mir das vorstellen? In Off-Biennalen, in Avantgarde, im Keller, im Jazzclub oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist immer noch im Bereich von dem, was wir früher Samizdat genannt haben letzten Endes. Aber andererseits sehen wir auch, dass enorme Demonstrationen stattfinden, die organisiert werden müssen. Und darauf sind die Leute hörig und gehen auf die Straße und protestieren gegen diese Regierung. Andererseits auch Orbán organisiert eine ganze Menge Leute, oft auch mit Bussen aus Polen und anderswoher geholt, die für ihn auf die Straße gehen. Wichtig zu sagen ist, wie Sie beobachtet haben, dass tatsächlich so etwas wie ein Widerstand wächst oder eine totale Abneigung und auch eine Gelangweiltheit gegenüber sich immer wiederholenden politischen Machenschaft der Regierung.
Eben, und denn also Populismus, Anti-EU, abhängige Justiz, Illiberalität und so weiter, davon haben doch gewisse Kreise auch langsam die Nase voll, oder nicht?
Ja, haben sie. Vor allem, wenn man davon ausgeht, was Illiberalität, die illiberale Staatsform, selbst von Orbán angekündigt, in Ungarn bedeutet. Das illiberale Staat ist ein Begriff eigentlich von Mussolini. Das heißt, tendenziell handelt es sich um eine Ansage hin zum Faschismus. Das ist ganz klar. Inzwischen gehe ich davon aus zumindest, dass die Leute diese Form von Politik nicht mehr sich wünschen. Vor allem, was mit der Korruption, mit der gigantischen Korruption zusammenhängt.
Die im Übrigen auch die Landbevölkerung merkt, wenn vor ihrer Nase illegale Mülldeponien entstehen oder sich die Freunde von Orbán bereichern.
Ja, er hat, Orban hat eine Oligarchie um sich herum aufgebaut, also auch mit großer, natürlich finanzieller Unterstützung bis heute. Also das heißt, dass hier konkret EU-Gelder der Europäischen Union abgezweigt werden zugunsten privater, wirtschaftlicher oder krimineller Bewegungen.
Was braucht es, um die Kultur aus diesen Fesseln zu befreien? Den Fesseln von Restriktionen, von umstrittenen Kunstgesetzen und von Identitätspolitik. Was braucht es dazu?
Also erstens braucht es die Ablösung dieser Regierung. Das könnte jetzt bevorstehen. Sicher ist es natürlich bei weitem nicht. Dann bräuchte es eine Erfindung von einer Transparenz, die komplett abgeschafft worden ist im Laufe dieser 16, eigentlich insgesamt 20 Jahre, Orbánsche Machtausübung. Es bräuchte eine Transparenz, wie es mit der Vergabe der öffentlichen Aufträge auf sich hat. Das bräuchte also eine neue Verfassung und einen neuen Aufbau der Institutionen, weil sie ja versorgt sind durch Orbáns Gefolgschaft. Es ist ja so, dass falls auch Orbán die Wahlen verliert, bleibt er in einer großen Mehrheit im Parlament.
Also Sie fürchten, Herr Konitzer, wenn ich Sie richtig verstehe, dass selbst wenn es einen Regierungswechsel gibt, also wenn Orbán geht, bliebe eine Kultur, ich nenne es mal so, des Orbanismus immer noch unter Umständen erhalten.
Ich möchte ein Beispiel sagen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Ungarn eine eindeutig faschistische und antisemitische Politik vertreten hat und teilgenommen hat auch an der Seite der Nazis an dem Krieg, das dauerte sehr lange, bis die Spuren einigermaßen beseitigt nicht, aber sozusagen verwischt werden konnten, die aus der ungarischen Nazizeit geblieben sind. Und das wanderte dann gleich über in den Stalinismus, und zwar ungefähr bis Ende der 60er Jahre, könnte man sagen, bei allen leichten Lockerungen. Damals hieß es ja Gulasch-Kommunismus mit dem Kosewort. Und heute kann man von Gulasch-Faschismus sprechen. Also das alles, was da sich praktisch verfestigt hat im Laufe dieser sehr destruktiven Jahre, braucht Jahrzehnte oft, das kann man nicht ad hoc ändern, also es braucht Jahrzehnte und in einer kontinuierlichen, progressiveren Politikführung, bis das irgendwie wieder bereinigt ist und Ungarn ungefähr auf den Stand zurückgebracht werden würde, wie das Land unmittelbar vor dem Mauerfall und ein, zwei Jahre noch danach, also von, sag ich mal, 88 voriges Jahrhundert bis 1992 gewesen ist. Ungarn ist grundsätzlich ein rückständiges Land, muss man sagen, sehr provinziell. Und für große Ideen ist das Land, also in der Breite, wirklich nicht offen.
Wenn Sie mit Freunden, Kollegen aus dem Kulturmilieu sprechen, telefonieren oder sich besuchen, Übersetzer, Künstler, Filmemacher, wer auch immer, was vermittelt sich Ihnen da für ein Bild? Ein resignatives oder im Gegenteil eins, dass Sie sagen, jetzt ist der Regierungswechsel möglich? Was ist das für eine Stimmung?
Also von großem Optimismus kann ich nicht sprechen. Normalerweise sind Künstler stetige, eher ruhigere Köpfe und fähig zur Analyse der Situation. Von Euphorie kann gar keine Rede sein, auch nicht bei dem Gedanken an einen Wechsel. Die Vorstellung von der eigenen Kultur, das gilt sehr ganz besonders für Ungarn, ist etwas Überkommenes und eigentlich Gefrorenes. Wenn ich jetzt ein kleines Beispiel sagen dürfte in Bezug darauf, wie hier bei uns klar gesagt werden oder gefragt vielmehr werden könnte, dann wäre die Frage, welche Art von Kultur zum Beispiel ein Herr Krupalla vertritt und für welche Art von Kultur Peter Sloterdijk einsteht und sie prägt. Also das sind Welten dazwischen, das muss ich ja gar nicht sagen. Und das gilt auch vielleicht für das Empfinden oder für den geistigen Gehalt eines ungarischen Denkers oder künstlerstätigen Menschen, dass er weiß, auch wie viel Widerstand er mit all dem, was er jetzt tun würde, um dem Land sozusagen auf den Sprung zu helfen mit seiner Arbeit, durch seine Arbeit. Also was da überwunden werden muss an enormen Widerständen. Und das, was die AfD in Deutschland erreicht, das erreichen die Rechten schon seit Jahren in Ungarn ganz locker. Und was in den Köpfen sitzt, das ist sehr, sehr schwer rauszukriegen. Das kennen wir.
Von Euphorie kann keine Rede sein. Laszlo Konitzer, literarischer Übersetzer aus dem Ungarischen, zu kulturellen Erwartungen an die kommende Wahl in Ungarn. Für unsere Bibliotheksserie, da haben wir ja schon in die Bibliothek des Deutschen Bundestages oder eine feministische Bibliothek in Buenos Aires oder die Jesuitenbibliothek in der Abtei Maria Laach geschaut.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Und da geht's jetzt nach München in eine Bibliothek für Kinder und Jugendliche, die in einem geradezu märchenhaften Ambiente untergebracht ist. Julian Ignatowitsch war in der Blutenburg.
In einem kleinen Park, neben einem Weiher und einem ruhig dahinströmenden Fluss, der Würm, liegt sie, die Blutenburg. Ein romantisches, spätgotisches Wasserschloss mitten im Grünen.
Der Ort liegt zwar am Stadtrand von München, ist ein Wittelsbacher Schloss, ein mittelalterliches Schloss, das extra für uns Anfang der 80er Jahre renoviert wurde, damit wir hier einziehen konnten. Und auch der ganze Schlosshof ist ja tatsächlich unterkellert. Also der Witz ist eigentlich, man kommt durch das Schlosstor rein und sieht erstmal nur das mittelalterliche Schloss und sieht gar nicht, wo ist denn die Bibliothek. Das liegt daran, dass der komplette Schlosshof unterkellert ist und dort das Magazin liegt mit 420.000 Büchern.
Sagt Julia Jerosch, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Internationalen Jugendbibliothek. Sie ist die größte Bibliothek für Kinder- und Jugendbücher weltweit mit einer wissenschaftlichen Sammlung. Julia Jerosch betritt das Herrenhaus in der Mitte der Burg, vier Türme drumherum. Über mehrere enge Gänge und Treppen führt sie, wie durch ein Labyrinth, hinab in die Schatzkammer, das Archiv.
Hier hört man es rauschen. Das sind nicht die Buchseiten, sondern das ist die Klimaanlage, weil natürlich alles hochsensibel ist. Wir haben hier auch Bücher aus dem 16. Jahrhundert, das sind die ältesten Bestände. Und dann eben bis ins 20., 21. Jahrhundert, damit das hier alles für die Nachwelt erhalten bleibt.
Im Kellergewölbe ist es trotz des sterilen Lichts schummrig und irgendwie gemütlich. Wir sind jetzt genau unter dem Schlosshof. Diesen Bereich dürfen normalerweise nur Bibliotheksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreten. Rechts und links, wohin man schaut, Bücher, 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 sortiert in verschiebbaren Kompaktregalen.
Nach Sprachen, nach Ländern und dann nach Autorinnen und Autoren natürlich. Sie sehen, es ist ganz eng gestellt, weil wir hier schon komplett voll sind. Hier sieht man eine komplette Regalwand nur mit koreanischer Kinderliteratur der letzten Jahrzehnte. Hier auch, das geht ganz über 3, 4 ganze Regalstellwände. Dann haben wir Griechisch. Also wir sprechen hier wirklich, wir haben hier 260 Sprachen.
Die internationale Ausrichtung macht die Bibliothek auf der ganzen Welt bekannt. Forscher und Gäste von überall kommen hierher. Kongresse, Symposien, ein Literaturfestival finden auf der Burg statt. Angefangen hat alles kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die jüdische Kinderbuchautorin und Journalistin Jella Leppmann gründet 1949 die Bibliothek. Damals noch nicht in der Blutenburg, sondern in einer Villa im Münchner Zentrum untergebracht. Leppmann will damit einen Beitrag zur Umerziehung und Entnazifizierung Deutschlands leisten, erklärt die Direktorin der IJB, Christiane Rabe.
Ich glaube, wichtig ist, dass Jella Leppmann eine war, die von außen kam, die Exilerfahrung hatte, die im Exil als verfolgte Jüdin so etwas wie eine Weltbürgerin geworden war und daran glaubte, dass man in Zukunft eigentlich nur eine friedliche Welt aufbauen könne, indem man international agiert. Und sie sah, als sie hierher kam, wie schlecht es den Kindern ging. Sie sah, dass die keine Bücher hatten und kam dann auf diese wirklich geniale Idee zu sagen, wir sammeln Bücher aus aller Welt und diese Bücher sind so etwas wie Friedensbotschafter oder Botschafterinnen. Und das ist der Grundgedanke, in gewisser Weise bis heute auch tragend für uns.
Das Netzwerk der Bibliothek umspannt die ganze Welt, bis hin zu Lektoren in China oder Wissenschaftlerinnen in Peru. Gleichzeitig sind bis heute die Kinder hierzulande natürlich weiterhin die ersten Ansprechpartner. Das zeigt das umfangreiche Programm an Lesungen und Kursen vor Ort, wechselnden Ausstellungen, aktuell zum Beispiel zu Flüssen in Bilderbüchern aus allen Ländern oder eigene Publikationen.
Vielleicht das schönste Projekt, was wir haben, ist ein Kinderkalender, den wir jedes Jahr herausgeben. Das ist ein Kalender mit 53 Gedichten, also jede Woche gibt es ein Gedicht aus aller Welt und man reist eigentlich mit diesem Kalender im Kinderzimmer um die Welt und das sind Gedichte in Originalsprache und die sind ins Deutsche übersetzt und mit den Originalillustrationen. Das heißt, man findet dort Dinge, die hier nie in deutsche Kinderbücher kämen.
Außerdem gibt die IJB jedes Jahr einen Katalog mit Empfehlungen für die 200 bemerkenswertesten Kinderbuchneuerscheinungen aus rund 50 Ländern heraus. Die sogenannten White Ravens sind über die Jahre zu einer Art inoffiziellem Kinderbuchpreis geworden. Denn wer auf der Liste landet, der kann mit hohen Verkaufszahlen rechnen.
Es ist im Grunde genommen die Idee, so eine Art Mustersammlung zu schaffen und mit dieser White Ravens-Auswahl einmal im Jahr der Welt zu zeigen, kommt, schaut euch das an, das ist eine unabhängige Liste und das ist das, was wir für besonders interessant halten, was so in den verschiedenen Ländern passiert. Also es geht wirklich darum, den Reichtum internationaler Kinder- und Jugendliteratur hier zu zeigen.
Und das passiert natürlich nicht zuletzt im täglichen Geschehen und vor allem in der Ausleihe, erklärt Julia Jerosch.
Sie sehen, es ist ein großer, heller und bunter Raum. Wir haben hier den sogenannten Prinzenstall in der Blutenburg 2023 komplett renoviert. Das ist ganz, ganz neu und ganz frisch. Und hier haben wir 20.000 Bücher in 24 Sprachen.
Also ich bin Vietnamesin. Und da gibt es hier halt auch vietnamesische Bücher, was ich halt auch super toll finde.
Wong kommt regelmäßig her und schätzt die gemütliche Atmosphäre und die große Auswahl an Kinderbüchern in ihrer Muttersprache, die sie ihrer Tochter vorlesen kann.
Genau, also ich schaue halt immer so, was interessant ausschaut und irgendwie auch so für ihr Alter eben passt. Also sie ist jetzt 2,5 und da bin ich jetzt meistens, merke ich immer, dass es hier die Ecke immer ganz gut ist.
Werktags von 14 bis 18 Uhr ist die Ausleihe geöffnet. Hier findet wirklich jeder etwas. Bücher als Friedensbotschafter in märchenhaftem Ambiente. In diesen Zeiten ist dieser Ort eine echte Utopie.
Julian Ignatowitsch berichtete. Der Titel der multimedialen Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt ist etwas martialisch. Von Kanonenfutter zur Avantgarde. Es geht um die Geschichte und Gegenwart afrikanischer Soldaten im Dienst europäischer Armeen. Mehrere hunderttausend von diesen sogenannten Tirailleurs, Infanteristen, kämpften für die französische Armee im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg. Für den Krieg gegen die Ukraine wirbt Russland übrigens heute wieder Soldaten aus Kamerun an. Damals wie heute werden Versprechen auf Staatsbürgerschaft nur zu selten eingelöst. Cornelius Willenkemper hat die dazugehörige Ausstellung besucht.
Bei Lamine Diagne geht es zu wie in einer spirituellen Zeremonie. Während der senegalesisch-französische Künstler singt, spricht und mit breitem Pinsel Fetischsymbole auf den Boden malt, entzündet seine Schwester in einer Schale Kräuter, die das Foyer des HKW in Rauch hüllen. Sein Vater übermalt währenddessen auf einer Leinwand die Projektion eines französischen Militärlagers im Senegal.
Diese Geschichte geht uns alle an, denn wir alle sind durch den kolonialen Diskurs geprägt. Wir sind alle Opfer eines verzerrten Bildes davon, was es bedeutet, schwarz zu sein. Man hat dieses Bild benutzt, um Kriege zu führen, und später hat man die Schwarzen aus der Erinnerung getilgt und die französische Armee bei der Befreiung von Paris weiß gewaschen.
Auch durch Diagnes Familiengeschichte zieht sich das Schicksal der afrikanischen Soldaten. Sein Urgroßvater Blaise Diagne organisierte als erster afrikanischstämmiger Abgeordneter der französischen Nationalversammlung einst die massenhafte Rekrutierung in Frankreichs Kolonien. 200.000 dieser teils freiwilligen, teils zwangsrekrutierten Soldaten kämpften im Ersten Weltkrieg oft an vorderster Front als sogenannte Avantgarde. In der Berliner Ausstellung führen Bild, Schrift und Tondokumente ihren Alltag in Militär- oder Kriegsgefangenenlagern vor Augen, etwa im sogenannten Halbmondlager in Wünsdorf bei Berlin. Nach der Kapitulation 1918 prägte man in Deutschland den Kampfbegriff der schwarzen Schmach und propagierte Rache an den afrikanischen Soldaten der siegreichen französischen Armee. Im Zweiten Weltkrieg verweigerten die Deutschen ihnen dann den Status als Kriegsgefangene und richteten viele von ihnen unter Missachtung des Kriegsrechts hin. Aber auch in Frankreich selbst erfuhren die Tirailleurs Gewalt und Rassismus. Im umfangreichen Filmprogramm der Berliner Ausstellung ist auch der lange Zeit zensierte Klassiker des antikolonialen Kinos zu sehen, Condé Tiaroye, vom legendären senegalesischen Schriftsteller und Regisseur Ousmane Sombène. Darin erzählt Sombène erstmals vom Massaker, das französische Befehlshaber 1945 im senegalesischen Tiaroye an afrikanischen Soldaten verübten. Sie waren zuvor traumatisiert, aus Konzentrationslagern befreit oder von der Front abgezogen und zunächst als Helden im Befreiungskampf empfangen worden. Als die Tirailleurs den vereinbarten Sold einforderten, ließ die französische Armeeführung sie in einem nächtlichen Überfall massakrieren. Sombènes Film wurde 1988 beim Filmfestival in Cannes abgelehnt und im gleichen Jahr in Venedig ausgezeichnet, war aber in Frankreich über Jahrzehnte verboten. Erst 2024 räumte Präsident Emmanuel Macron erstmals ein, dass Frankreich damals ein Massaker beging. Vergessen und Auslöschung der Erinnerung an die Tirailleurs sind ein zentrales Thema der Ausstellung. Die deutsch-senegalesische Künstlerin Thiam Dior rekonstruiert und verfremdet in ihrer Skulptur eines der wenigen Denkmäler, das in Frankreich an die Tirailleurs erinnerte und 1940 von den Deutschen geschleift wurde. Der britische Soundkünstler Oscar Atanga schichtet Musik- und Sprachaufnahmen afrikanischer Kriegsgefangener aus deutschen Archiven auf aktuelle Field Recordings aus ihrer westafrikanischen Heimat. Wie gegenwärtig die Bedeutung der Tirailleurs ist, führt dem sogenannten Walk-in-Cinema Mario Pfeiffers Reportage über zwei Kameruner vor, die sich im Krieg gegen die Ukraine in der russischen Armee verpflichteten. Auch sie wurden mit falschen Versprechungen in einen Krieg gelockt, der nicht der ihre ist. Die Ausstellung meidet einseitige Anklagen. Stattdessen führt sie vor, dass die Ambivalenzen und Paradoxien des Gedenkens zwar komplex, aber durchaus darstellbar sind.
Berichtet Cornelius Willenkemper. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft arbeiteten Ende 2024 über 5.700 syrische Ärztinnen und Ärzte in deutschen Krankenhäusern. Was das für Patientenversorgung bedeutet, kann sich ja jeder ausmalen. Was ein Rückkehrziel von 80% Syrern da wohl ausmachen würde, wie Kanzler Merz ankündigte? Im Jahr 2015, als viele Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland kamen, da gründete sich auf der Berliner Museumsinsel ein vielbeachtetes Projekt. Der arabische Name Multaka heißt so viel wie Treffpunkt. Die einfache Idee: Experten mit Migrations- oder Fluchterfahrung bieten Neuangekommenen an, sie zu führen. Und zwar nicht zu Ämtern, sondern zu kulturellen Highlights auf der Berliner Museumsinsel, etwa ins Ägyptische Museum, ins Neue Museum. Das erfolgreiche Projekt besteht weiter, wird inzwischen auch international nachgeahmt. Die Guides führen nicht nur, sie führen nicht nur Gespräche, sondern ermöglichen in eben solche Gespräche mit anderen zu geraten. Und sie wollen bleiben, Dieter Nürnberger berichtet.
Im neuen Museum, hier ist vor allem das Ägyptische und das Museum für Vor- und Frühgeschichte untergebracht, treffe ich Hale Afshar. Die gelernte Computeringenieurin stammt aus dem Iran. Sie kam mit einem Arbeitsvisum nach Berlin, orientierte sich aber beruflich neu und absolvierte ein Studium für Modedesign. Und seit ein paar Jahren schon ist Hale Afshar auch ehrenamtliche Museumsführerin bei Multaka. Für die 37-Jährige ein interessantes Hobby. Sie hat selbst viel über die Geschichte des Nahen Ostens gelernt. Viele Ausstellungsstücke stammen aus ihrer alten Heimat. Und sie hat im Ägyptischen Museum ein Lieblingsobjekt. Es ist die Büste der weltberühmten Nofretete. Der Überlieferung nach übernahm Nofretete nach dem Tod ihres Mannes, des Pharaonen Echnaton, für kurze Zeit die Herrschaft. Als erste Frau im alten Ägypten, für Hale Afshar eine beeindruckende Persönlichkeit.
Das war ganz revolutionär von der Zeit. Sie ist immer noch eine der schönsten oder hübschsten Frauen in der ganzen Geschichte.
Aus dem Berliner Multaka-Pilotprojekt ist inzwischen ein beständiges Angebot geworden. Die Führungen sind online buchbar. Allerdings sind einige Ausstellungsorte rund um die Berliner Museumsinsel wegen Sanierung geschlossen, wie das Pergamonmuseum Museum oder auch das Museum für Islamische Kunst. Hier startete Multaka im Jahr 2015. Für Projektleiterin Sarah Fortman-Hijazi eine Erfolgsgeschichte.
Vor allem ging es darum, ins Gespräch zu kommen. Also jetzt nicht nur so sehr eine klassische Führung zu geben, wo man von einem Raum in den nächsten geht und chronologisch erklärt, was dort zu sehen ist, sondern wirklich in den Dialog zu treten und einen Treffpunkt zu generieren, wo Menschen zusammenkommen. Wir haben bis zu 30 Guides ausgebildet, neue Zugänge, neue Narrative geschaffen, neue Zielgruppen angesprochen.
Seit Beginn dabei ist beispielsweise Sandy Albari. Sie floh 2014 aus Syrien. Sie arbeitete dort als Buchhalterin und studierte in Berlin Soziale Arbeit. Die 34-Jährige gehört heute zum Multaker Leitungsteam. Von Anfang an war das Deutsche Historische Museum unter den Linden ihr persönlicher Favorit. Besonders die Nachkriegsgeschichte ihrer neuen Heimat, die Zeit des Wiederaufbaus nach 1945, hat sie stets fasziniert.
Da hatte ich selbst auch das Deutsche Historische Museum ausgesucht, weil viele Menschen aus Syrien angekommen sind nach Deutschland, vor dem Krieg geflohen. Und ich dachte, die deutsche Geschichte wird auf jeden Fall eine große Hoffnung geben für die Menschen, wie alles aufgebaut wieder worden ist, wie Menschen über die Zeit dann Hoffnung kriegen. Genau, das war mein Grund.
Mehr als 15.000 Museumsbesucher haben in den vergangenen 10 Jahren an Multaka-Führungen in Berlin teilgenommen, sagt Projektleiterin Sarah Fortman-Hijazi. Auch mehr und mehr Deutsche. Viele der einst geflüchteten Guides fühlen sich hierzulande längst heimisch und wollen bleiben. Und zur Erfolgsgeschichte gehört ebenso, dass 2018 ein internationales Multaka-Netzwerk entstanden ist. Die Idee aus Berlin wurde beispielsweise auch in Museen in Großbritannien, Italien oder Spanien aufgegriffen. Sarah Fortman-Hijazi.
Es war immer die Devise, dass Multaka kein in sich geschlossenes Projekt ist, sondern dass es darum geht, dieses Konzept, diese Herangehensweise für andere Museen zugänglich zu machen. Unsere gemeinsame Vision, das Museum zu öffnen für Vielsprachigkeit, für Multiperspektivität, aber auch, dass die Strukturen sich in den Museen verändern.
Für das Multaka-Projekt hat die zweite Dekade begonnen. Und alle Beteiligten warten sehnsüchtig darauf, dass auch die derzeit geschlossenen Ausstellungen im Herzen der Hauptstadt bald wieder diese ganz besonderen Führungen anbieten können.
Und darüber berichtete Dieter Nürnberger. Die Kulturmeldungen fehlen noch. Antje Alrogen hat sie.
Eine Sammlung mit mexikanischen Kunstwerken, derzeit in Spanien zu sehen, soll 2028 nach Mexiko zurückkehren. Das wurde heute bekannt. Dabei handelt es sich um Werke der Sammlung Gelman Santander von Künstlern wie Frida Kahlo, Diego Rivera und David Alfaro Siqueiros. Um den Verbleib der Werke hatte es zwischen Spanien und Mexiko Streit gegeben. Spanien wollte die Werke in einem neuen Kulturzentrum in Santander im Norden dauerhaft unterbringen. Das rief sogar die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum auf den Plan. Sie setzte sich dafür ein, die Sammlung dauerhaft nach Mexiko zurückkehren zu lassen. Daraufhin heißt es nun aus der Sammlung Santander, man werde die Bilder in 2 Jahren an Mexiko übergeben. Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ines Geipel hält in diesem Jahr die sogenannte Bautzner Rede. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto Grenzziehungen, Konflikt, Ressource oder Labor. Geipel, die in der DDR Leistungssportlerin war, schrieb über Formen deutscher Gewaltgeschichte und Erinnerungskultur. In ihrem aktuellen Buch untersucht sie die Nachwirkungen der deutschen Teilung bis heute. Das Gesprächsformat der Bautzner Rede gibt es seit 2022. Und wird über eine überparteiliche Stadtgesellschaft organisiert. Der portugiesische Dirigent Álvaro Cazzuto ist im Alter von 87 Jahren gestorben. 1988 hatte er die neue portugiesische Philharmonie gegründet und arbeitete mit nationalen und internationalen Orchestern zusammen. Laut dem portugiesischen Musikforschungs- und Informationszentrum war er einer der angesehensten portugiesischen Dirigenten und einer der Hauptförderer des Werks seines Landsmanns Joly Braga Santos. Cazzuto war Sohn deutscher Eltern, die vor dem NS-Regime nach Portugal geflohen waren und war auch als Komponist tätig. Cazzuto leitete als Gastdirigent Orchester wie das London Symphony Orchestra oder das Radioorchester von Berlin und Leipzig. Hier hören Sie einen kurzen Ausschnitt aus der Alfama Ballet Suite von Joly Braga Santos, dirigiert von Cazzuto für das Royal Scottish Orchestra.
Mit diesen Klängen endet Kultur heute am Ostermontag. Die Kulturmeldung hatte Antje Allroggen zusammengestellt. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, einen guten Feiertag.